Herzlich willkommen zu Festgeklebt, dem Podcast der ehemals letzten Generation. Heute sind wir mal wieder zu dritt unterwegs. Mein Name ist Raoul Semmler, ich bin 41 Jahre alt, befinde mich gerade in Frankfurt am Main und habe bei der letzten Generation viele Proteste gemacht und auch Trainings gegeben und Schabernack gemacht. Weiß nicht, den Podcast machen wir auch schon lange und alles andere findet ihr auf Wikipedia. Und heute bin ich mal mit zwei bezaubernden Menschen hier. Wer seid ihr und warum?
Ja, hi. Voll schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Dina, ich bin 22 Jahre alt, bin lange, lange bei der jetzt ehemals letzten Generation aktiv gewesen, habe da verschiedene Dinge ausprobiert und mitgemacht, Proteste aber auch irgendwie organisieren von Dingen. Finde es richtig schön, dass wir jetzt mal wieder zu dritt hier im Podcast sitzen. Ich bin mittlerweile bei der neuen Generation, einem Nachfolgeprojekt der letzten Generation, engagiert. Und wir dachten, wir sprechen heute im Podcast einfach mal wieder darüber, was uns so bewegt, was gerade so geht an den verschiedenen Stellen, wo wir gerade aktiv sind. Ronja, willst du dich auch noch vorstellen?
Ja, ich bin Ronja, ich bin 26 Jahre alt, wohne, lebe in Regensburg und war auch bei der letzten Generation mit aktiv, vor allem auch in der Region Bayern, bei zentralen Protestphasen. Und bin gespannt, was es so an Updates von euch gibt, was euch beschäftigt hat und was so ansteht.
Schön, schön. Wer von uns mag denn anfangen, ein bisschen was zu erzählen? Was denkt ihr? Wer hat gerade Lust? Wer spürt's?
Ich kann gern anfangen.
Ja, sehr gern.
Genau. Ich bin gerade sehr erschöpft irgendwie, weil eigentlich dachte ich, der Sommer ab August wird es bei mir mal ein bisschen ruhiger. Ich bin ja ansonsten Musikerin und spiele viel Konzerte, aber es war irgendwie doch sehr viel los. Und ich versuche ja immer mehr, wie meine Musik und politische Arbeit zusammenzubringen. Habe viel hier bei so kleinen CSDs gespielt im bayerischen ländlichen Raum. Das war sehr sweet. Und kann auf jeden Fall auch noch liebe Grüße ausrichten. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wir nehmen jetzt heute gerade am Freitag auf. Gestern Morgen wurde der Bohrturm besetzt in Reichling. Da soll nämlich nach Gas gebohrt werden. Und da haben AktivistInnen von Ende Gelände diesen Bohrturm besetzt. Und genau, ich war zu dem Zeitpunkt auch in Reichling. Und es waren auch Leute von Fridays for Future da und von der Bürgerinitiative und fand das Ganze sehr, sehr cool, diese Aktion, einfach um da auch wieder Aufmerksamkeit drauf zu legen und einfach auch schön zu sehen, wie da so die verschiedenen Gruppen ineinander greifen, auch wenn jeder so eine andere Protestform hat. Genau, davon bin ich gerade noch so ein bisschen beflügelt, weil ich das einfach sehr schön finde und das ist irgendwie was gerade sehr akut bei mir Thema war. Und ansonsten freue ich mich, werde am Sonntag nach München fahren. Werden wir wahrscheinlich vielleicht nochmal dann später kurz reden zum Rest and Resist Camp und dann zum Protestcamp gegen die IAA. Das sind so meine Pläne gerade. Was mich natürlich auch noch viel oder was mich sehr dolle beschäftigt hat, ist die Hausdurchsuchung, die in Regensburg stattgefunden hat. Zum Glück nicht bei mir, aber bei Leo, einem Freund von mir, Mitaktivisten, den ich auch noch von der letzten Generation kenne, der jetzt eben auch beim Widerstandskollektiv und manchmal auch bei der neuen Generation bei Aktionen mit dabei ist. Und bei dem es vor kurzem eine Hausdurchsuchung gab in Regensburg. Und ich weiß nicht, wollen wir vielleicht einfach jetzt gleich den Bericht einblenden? Leo hat sich bereit erklärt, ein bisschen was zu erzählen darüber und das könnt ihr euch jetzt anhören.
Hallo, ich bin Leo aus Regensburg und letzte Woche haben wir vom Widerstandskollektiv eine Aktion gemacht, wo wir Luft aus SUV-Reifen rausgelassen haben mit Hilfe von Linsen. Und dazu haben wir ein Video öffentlich gepostet, in dem ich zu sehen bin, wie ich das aus einem Auto die Luft rauslasse. Und es ist ganz klar, dass ich mich öffentlich dazu bekenne. Und eine Woche später kam dann die Polizei zu uns nach Hause. Das war ja, morgens um 6 haben die viel geklingelt. Ich habe denen so vielleicht so ein bisschen naiv die Tür aufgemacht und dann waren ziemlich schnell 6 bis 8 PolizistInnen bei uns in der Wohnung. 4 davon hatten so das Gesicht halb verdeckt, ja, und wollten dann alles so ein bisschen anschauen und haben dann Laptop und Handy beschlagnahmt und alle elektronischen Speichermedien, denn ja, es wurden alle Geräte, mit denen das Video aufgenommen, verarbeitet oder gespeichert worden sein könnte, als mögliche Beweismittel angesehen. Und das ganze Prozedere war so ein bisschen, oder ein bisschen, es war extrem unangenehm. Ja. Und dann hatte ich, ja, dann sind die irgendwann gegangen. Ich hatte erstmal so wenig Kommunikationsmöglichkeiten, aber in der Folge haben sich dann einfach auch ganz viele Menschen irgendwie indirekt bei mir gemeldet, beziehungsweise bei uns. Und das war eigentlich dann auch sehr schön, was wir alle so für eine schöne Gemeinschaft sind und wie viel Zusammenhalt da ist. Und ja, weil Handy und Laptop und so, das kriege ich irgendwie alles neu wieder hin. Aber es ist einfach voll schön, mit so vielen netten, lieben Menschen zusammen zu sein und ja, so viel, so eine schöne Gemeinschaft zu erleben.
Ja, schön zurück hier wieder bei uns. Schön, dass ihr da seid, immer noch da seid. Bei mir, ich weiß gar nicht, es ist so viel los gerade und so viel auch passiert. Sehr viel bei Gerichtsprozessen. Einerseits habe ich einen Menschen vertreten in Karlsruhe und wir waren recht erfolgreich, weil der Prozess ging sehr lang und wir haben dann am Ende auch noch gesagt, wir möchten hier schon noch ZeugInnen laden und so. Und der Folgetermin, der dann ein paar Wochen später sein sollte, wurde direkt mal ausgesetzt. Und jetzt warten wir auf einen neuen Termin. Und das ist immer ein gutes Zeichen, weil das heißt immer so, boah, die haben jetzt gar keinen Bock auf diesen Stress. Und ja, von der Taktik her, klar kann man sagen so, boah, wir akzeptieren Gerichte, natürlich. Und Gerichte machen immer wieder gute Arbeit. Auf der anderen Seite ist es halt vollkommen absurd und auch vollkommen mutlos, KlimaaktivistInnen, die gewaltfrei zivilen Ungehorsam geleistet haben und in dem Fall sogar noch angekündigt, die Uhrzeit und den Ort bei einer ungehorsamen Versammlung damals in Karlsruhe, Anfang April 2024, also dass man die Leute dann irgendwie verurteilt wegen Nötigung, ist einfach sowas von absurd. Und ich finde es richtig, dann diese Leute möglichst kreativ und auch mit genügend Nachdruck dann dort zu verteidigen. Und das mache ich oft als Laienverteidiger oder immer wieder. Das ist bei mir so passiert. Ich selbst hatte auch noch ein Verfahren in Mannheim und das geht auch noch mal weiter. Da hat allein schon ein Befangenheitsantrag, weil ich das Gefühl hatte, dass die Richterin dort nicht ganz unbefangen war, dazu geführt, dass der Prozess 3 Stunden länger ging und dass da auch noch einen zweiten Termin gab. Also allein musste man eine andere Richterperson, die darüber dann bescheidet, erstmal gefunden werden und so. Also es war ein sehr interessanter Vormittag. Und was auch passiert, wenn man halt sehr viel Nachdruck gibt bei den Prozessen, dann kommen die RichterInnen und auch die Staatsanwaltschaft in den Arbeitsmodus, habe ich mir erklären lassen. Also das heißt, dann geht's irgendwie, also man wird irgendwie ernster genommen. Das habe ich aber auch schon an anderen Stellen miterlebt. Also, weil sonst sind sie manchmal in so diesem Modus einfach nur verurteilen und einfach nur hart gegen die Leute sein und auch teilweise Dinge zu machen, die nicht ganz okay sind, nicht ganz fair so. Und das ändert sich dann manchmal. Und dann kann man auch, finde ich, sehr produktive Gespräche und Momente dort haben. Das war so ein langer Teil. Und dann kam noch was. Gerichtsprozesse sind einfach bei mir viel so Punkt. Und Repression, Antirepression. Wir haben die Anklageschrift aus Frankfurt am Main von unserem Flughafenprotest letztes Jahr. Sie haben es gleich beim Kammergericht Schöffengericht oder so in Frankfurt angemeldet. Das heißt, sie erwarten die Staatsanwaltschaft 2 bis 4 Jahre Haft. Aber das ist so eine Sache, das machen sie öfter, habe ich mir sagen lassen, um den Fall schneller durchzubringen. und so. Also ich hatte erstmal auch so kurz einen Schock, so 2 Jahre Haft wäre jetzt schon ein bisschen heftig. Aber für eine Blockade wird es das höchstwahrscheinlich nicht geben, habe ich so gehört. Aber dabei war sehr spannend, in dieser Anklageschrift steht nämlich, und ich zitiere jetzt wörtlich, ich hoffe, ich darf das, liebe Frankfurter Menschen bei Gericht und Staatsanwaltschaft, wenn nicht, dann bin ich jetzt schon wieder mit einem zweiten C im Gefängnis. Da steht nämlich drin, es geht um eine Person, die mit angeklagt ist oder angeklagt werden soll. Er selbst habe im Jahr 2022 beschlossen, etwas gegen das System der fossilen Brennstoffe zu unternehmen und habe sich schließlich im Rahmen eines 6-monatigen Trainings zum Klimakleber ausbilden lassen. Der Flughafen in Frankfurt sei seine zweite Aktion gewesen.
Seit wann gab es denn 6-monatige Ausbildung bei uns?
Ich weiß es nicht.
Da habe ich ja nie was von gehört.
Ich habe 2 Jahre nach dieser Ausbildung gesucht. Ich habe mich immer überall bei allen Leuten beworben und nie hat mir irgendwer gesagt, so diese Ausbildung gibt es. Ich habe immer nach dieser Ausbildung, nach diesem Geld, nach dieser gesucht. Es steht in Anführungsstrichen.
Nee, ich hatte bloß so ein leppriges Training.
Also es berichten PolizistInnen. PolizistInnen erzählen, dass das ihnen jemand erzählt hätte. Es ist wirklich, vielleicht war das ein Spaß
ich glaube,
von der Person.
Ja, oder es wurde nicht besonders gut zugehört. Wäre auch nicht das erste Mal.
Oder es passiert auch manchmal, dass PolizistInnen ein bisschen fantasieren. Ist auch schon mal passiert. Ja, das, Lina, so im Großen ist bei mir und Ronja. Was ist bei dir so passiert, Lina?
Ich erzähle gerne mal oder versuche es ein bisschen zusammenzufassen. Das hatte ich ja schon einleitend gesagt. Ich bin bei der neuen Generation gerade aktiv und halte gerade viel Vorträge und reise dann so rum und spreche mit Leuten. Und das ist eigentlich aber auch ganz schön, wieder mit Leuten mehr ins Gespräch zu kommen, diese Vorträge zu halten, zu diskutieren, was kann man irgendwie gerade machen und so weiter. Und wir machen diese Vorträge gerade noch mal vermehrt, weil es auf unsere nächste Protestphase in Berlin zugeht. Und das nennt sich die Revolution Days. Und das ist das Zusammenspiel aus der Strategie der neuen Generation, also das Einmischen und Aufbauen. Einmischen, zivilen Ungehorsam machen und Aufbauen einer demokratischen Alternative. Was uns dahin geführt hat, das so zu machen, ist die Analyse, dass das politische System halt so, wie es gerade eben ist, kaputt ist. Die Politik und die großen Konzerne für mehr Geld und für mehr Geld und Macht unser aller Lebensgrundlagen, sag ich mal, dahin geben würden und dass wir eine neue Generation der Demokratie brauchen, um endlich wieder Mitbestimmung zu haben, um endlich wieder die Menschen, die auch von den Problemen sozialer Ungerechtigkeit, Klimakatastrophe schnell eher betroffen sind, dass die quasi mitreden, mitbestimmen können und dass da dann quasi andere Sachen rauskommen würden als bei der aktuellen Regierung. Und das nächste, genau, die Revolution Days, weiß nicht, ob ich das gerade schon gesagt hatte, finden vom 3. bis zum 12. Oktober in Berlin statt. Das erste Wochenende, also der 3. bis 5. findet das zweite Parlament der Menschen statt. Eins hat es ja schon gegeben mit 50 ausgelosten Menschen, so möglichst divers gelost. Das wird jetzt wieder so ähnlich aussehen. Wir werden viel über Klimakatastrophe und Korruption sprechen. Wir haben in Vorab-Sessions mit den Leuten, die für das Parlament ausgelost werden, das passiert jetzt in den nächsten Wochen, wird gesprochen über Ergebnisse früherer KlimabürgerInnenräte, weil das auch so ein bisschen das Motto ist, dass es halt schon 100 KlimabürgerInnenräte gab, aber der Schritt der Umsetzung halt immer dabei gefehlt hat. Das ist so ein Thema, wo sich vorab mit beschäftigt wird, also die ParlamentarierInnen des Parlament der Menschen. Und dann wird sich noch viel mit zum Thema Korruption beschäftigt, weil wir ja auch im Vorfeld jetzt die letzten Wochen gesammelt haben aus der Zivilgesellschaft, welche Beispiele von Korruption fallen euch irgendwie gerade auf, habt ihr vielleicht schon persönlich irgendwie erlebt. Und das sind so Grundlagen, die wir dann haben, Korruption, Ergebnisse, KlimabürgerInnenräte zusammenführen in diesem Parlament der Menschen zu neuen Wegen eine Wirkmacht und das halt eben mit einem Querschnitt der Gesellschaft und das ist das Parlament der Menschen, das dann stattfindet ein Wochenende und dann folgt danach wieder die Umsetzungswoche, wo dann die Sachen, die das Parlament der Menschen ausgearbeitet hat, auf die Straße getragen werden und ich glaube, das wird ganz stark werden. Das findet ja dann jetzt gerade so, machen wir das so alle 6 Monate, das heißt das nächste Mal im April zum Beispiel finden wieder Revolution Days statt. Und das ist auf jeden Fall alles ganz schön aufregend und viel und ich freue mich aber auch drauf. Ein anderes Thema, was mich gerade irgendwie auch beschäftigt, auf jeden Fall, oder wo ich irgendwie auch versuche, mich zu engagieren, ist alles rund um den Genozid in Gaza. Da zwei enge Freunde von mir auch jetzt gerade mit nach Gaza segeln werden, die auch bei der neuen Generation engagiert sind. Ja, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr mutiger Schritt. Ich bin vielen Gedanken bei denen und wir beobachten das jetzt und versuchen mit der neuen Generation da auch zu unterstützen, wo wir können. Es ist einfach, ja, nach wie vor viel los. Also die Ungerechtigkeiten und die Krisen und die Katastrophen, gegen die man sich auflehnen kann, scheinen nicht weniger zu werden, so mit den Jahren. Das heißt, es bleibt immer was zu tun und ich habe so für mich entschieden, das weiter friedlich, gewaltfrei zu machen und mich dagegen aufzulehnen. Ja.
Ich bin da immer so ein bisschen, ich weiß immer nicht genau, wie ich es finde, wenn so Menschen dann, sag ich mal, ein bisschen andere, wenn Leute in die andere Richtung gehen, sag ich mal, beim Aktivismus oder so. Deswegen war es, ja, war ich auch am Anfang, aber ich meine, da war ich eh noch in Pause so, war ich nicht genau so, ob Rechte und Reiche jetzt mein Thema ist. Ich finde es super spannend, dass ihr jetzt von der neuen Generation auch zum Beispiel mit dem BürgerInnenrat ja auch das mit Klima einfach nochmal mehr mit drin hat. Und mehr Demokratie heißt natürlich auch, einfach mehr Klima mit reinzunehmen, weil natürlich durch die Klimakatastrophe Demokratien voll in Gefahr sind.
Ich kann das sehr, fühle das gerade sehr, was du gemeint hast, mit, dass es einfach so viele Themen sind. Und weil ich auch das Gefühl habe, dass ich so ein bisschen gerade in einem Prozess bin von, ich habe mit der letzten Generation eben sehr intensiv über einen langen Zeitraum hinweg auf das Thema Klimakatastrophe irgendwie mich fokussiert. Und das ist auch immer noch das, was mich, glaube ich, am meisten bewegt und wo ich auch wieder weiterhin was machen will. Aber ab jetzt eben beispielsweise, CI ist ja eine Seenotrettungsorganisation, die aus Regensburg kommt. Die haben gerade eine ziemlich coole Spendenkampagne in Kooperation mit der Stadt am Laufen und habe für deren Auftaktveranstaltung einen Song geschrieben. Und so, es gibt so dieses, okay, was gibt es alles für Themen, wo kann man irgendwie reingehen und gleichzeitig nicht in die Überforderung fallen von, es ist so viel, wo soll ich überhaupt anfangen? Ich glaube, das ist echt eine ganz groß besondere Herausforderung.
Vor allem, weil es alles so eng verknüpft miteinander ist, ne? Also warum wir diese Sachen, also warum diese Empfehlungen von so KlimabürgerInnenräten nicht umgesetzt werden und eher in der Schublade verschwinden, liegt halt an diesem große Konzerne zerstören für mehr Geld und macht so alles, was ihnen in den Weg kommt, so Politik und große Konzerne. Und das hängt halt alles irgendwie einfach richtig, richtig krass zusammen. Auch soziale Ungerechtigkeit, wie wir mit Menschen umgehen in der Gesellschaft, so. Ja, das hängt viel zusammen. Das ist ganz schön viel. Das finde ich auch.
Ich sehe es an einer anderen Stelle auch. Also ich mache gerade viel mit Endzement, wo es um eine Bauwende ja geht. Und das hat ja auch super dafür mit zu tun, aber auch natürlich, wie wir leben. So, weil wir haben da Aktionstage am 17. und 18. Oktober, wo es darum geht, halt das Thema Bauwende mehr in den Fokus zu rücken und irgendwie, dass Sachen erhalten bleiben statt Neubau, dass wir alternative Baustoffe haben und genau, so, deswegen finde ich immer spannend, wie die Themen so miteinander verknüpft sind und genauso natürlich wie Thema Rassismus oder auch Fluchtbewegung, die natürlich durch die Klimakatastrophe weiter eskalieren.
Das Ding ist ja, oder das ist vielleicht noch ein Satz, den ich noch zum Ende sagen wollte, ist, also eine Revolution wird ja sehr wahrscheinlich passieren. Entweder eine faschistische und alles wird schlechter so, oder wir versuchen das halt irgendwie friedlich, demokratisch in eine Richtung zu lenken, uns vorzubereiten auf Bruchmomente und dann quasi eine Alternative da zu haben. Und ich glaube, ja, also mit einer faschistischen Revolution wird einfach alles schlechter so für alle. Und dann quasi ein demokratischeres aufzubauen, demokratische, friedliche Revolution versuchen zu erwirken, wo dann auch das mit dem Klima eben eng zusammenhängt. Das ist für mich auch immer noch das größte Thema, Klimakatastrophe. Ich halte das gerade für sehr, sehr richtig. Und diese Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, so, wo das halt unausweichlich ist.
Witzig, ob wir eine Revolution bekommen werden. Ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Die Diskussion hatten wir teilweise. Da gab es ja auch so, als es um die Umstrukturierung der letzten Generation ging, wird es eher Reform oder Revolution geben. Es gab auch spannende Camps dazu, nämlich das Collapse Camp. Ich weiß nicht, ob da jemand von euch war.
Leider nicht. Ich habe davon mitbekommen, dass das gab, aber ich habe es nicht hingeschafft.
Okay, weil sonst können wir vielleicht über andere Camps mitreden, die ja auch mit waren. Ich war beim System Change Camp kurz ein paar Tage und fand es total schön, so viele Leute wiederzusehen, von der letzten Generation, aber auch von anderen Gruppen, die ich noch von vorher kannte und so. Und voll das dicke Programm, irgendwie, es gab 17 Slots, teilweise gleichzeitig. Und das halt irgendwie mehrmals am Tag. So, das war richtig crazy. Es gab auch einen kurzen Küferstreik, also Küche für alle, wo, also weil an sich zu wenig Reproduktions-, also Care-Arbeit und alles drumherum, Schichten nicht übernommen wurden. Da dachte ich, ah, okay, gut. War jetzt bei den 2 Tagen, die ich da war, oder 3 Tagen, gar nicht so easy dann, von dort was zu essen zu bekommen, so, wenn die Küfer gestreikt hat, so, wo gehen wir dann hin? Und aber ja, fand ich sonst irgendwie sehr spannend dort vom Vibe. Ja, genau.
Ja, stimmt, hatte ich.
Du warst auch kurz da, ne, Ronja?
Ja, genau. Ich war leider auch nur sehr kurz da. Und genau, weil ich gerade viel in Regensburg Dinge habe, die mich viel auch hier halten. Aber genau, ich habe dann ein kleines Konzert gespielt tatsächlich. In so einem kleinen Zirkuszelt, das war sehr sweet. Und hatte eben auch, ich glaube, ich war auch vor allem da, um eben Leute wiederzusehen, denen ich nicht mehr so viel über den Weg laufe, seitdem. Ja, letzte Generationen sich in neue Gruppierungen oder neue Gruppierungen daraus hervorgegangen sind, Menschen woanders sich engagieren auch. Ja, aber genau, ich fand es auch sehr schön, einfach Leute aus der Bewegung wiederzusehen.
Ja, cool. Und ich habe auch sogar Leute von der neuen Generation dort getroffen. Beim Markt der Möglichkeiten. Das war auch irgendwie sweet. Den ja, zwei. Michael und noch wen anders. Genau. Mich auch mit angesprochen hatten. Habt ihr mitbekommen, dass Oil Kills so ein bisschen wieder aufgenommen wurde? Oder der Protest gegen Ölraffinerien jetzt vor kurzem? Ich
Meinst du
habe es
das in
nämlich in.
Norwegen?
In Norwegen, ich habe letztens irgendwie ein Video gesehen und war so richtig baff Fotos. Erstmal irgendwie die super bekannte Sängerin, ich kannte sie vorher zwar nicht, aber ich bin auch vielleicht zu alt, Aurora oder Aurora und Greta Thunberg. Und Greta Thunberg hat einfach ein Oil Kills T-Shirt getragen. Ich dachte so, oh mein Gott, ich habe mich so geehrt gefühlt. Ja,
Ja,
so
das
von
stimmt.
wegen,
Ich war
was
auch
noch?
so, dieses Design und diesen Slogan, den kenne ich doch, der kommt mir bekannt vor. Ja, aber auf jeden Fall haben sie echt gut medienwirksam, glaube ich, hingekriegt, diese Protestaktion.
Ja,
Ja.
voll.
Ich würde vielleicht noch, weil ich habe es vorhin nur so angerissen, dass ich vorhabe, da vielleicht hinzufahren, noch kurz die Daten
Ja.
nennen. Das Rest and Resist Camp vom Widerstandskollektiv läuft gerade jetzt im Moment noch bis Montag in München. Und so überschneidend damit beginnt dann das Protestcamp zur Mobilitätswende, auch in München, aber in einem anderen Park, soweit ich weiß. Das müsstet ihr euch selber nochmal nachschauen, wo es dann noch Proteste gegen die IAA, gegen die Automobilmesse in München gibt. Also falls euch das interessiert, ihr da aus der Gegend kommt, könnt ihr euch auch noch informieren, dahin fahren oder euch an einzelnen Protesten beteiligen. Da gibt es auch eine Großdemo, eine Art ungehorsame Versammlung mit Stopp fossile Subventionen und so. Nur damit ich das noch vollständig abgehakt habe.
Ja, richtig gut. Vielleicht auch irgendwie so, hatte ja auch die Rest and Resist Tage vom Widerstandskollektiv, die hatten ja auch so über die letzten Wochen war ja Mobilität viel das Thema dort. Es gab irgendwie ja Zebrastreifenaktionen, die gerade in Dresden für Aufruhr gesorgt haben, weil die Stadt es so richtig übermalt hat und abgesperrt hat und alles. Und also der Dialog in den Städten kommt da halt echt irgendwie super ins Leben und gerade ja, Eltern stehen auch da sehr hinter den Aktionen, wie zum Beispiel das in, wo war das, der WDR hatte darüber berichtet. Ich weiß gar nicht, ob es in Würzburg war. Ich hatte auf jeden Fall letztens was gesehen. Genau, vom WDR, was in Nordrhein-Westfalen. Ich glaube, ich hatte dort genau, Mütter lieben das Widerstandskollektiv, war da die Überschrift bei uns in den Tagesthemen. Und eine Fire Extinguisher Aktion gab es auch noch tagsüber, wo tags und nachts 145 SUVs entwaffnet wurden.
Ja.
Das war, glaube ich, so der Titel.
Ja, ich glaube, das war's für das, was wir für diese Folge so zusammengesammelt haben.
Voll.
Danke fürs Zuhören. Danke, dass ihr auch für diese kurze Folge wieder eingeschaltet habt. Und ich weiß nicht, habt ihr
bleibt
noch was
noch
ihr schnell
dran.
Loswerden wollt zum Abschluss?
Ja, bleibt noch dran. Ich interviewe ja auch noch Mirji gleich. Mirjam Herrmann vom Ratz, die auch ein Buch rausgebracht hat. Und genau, Lina, nochmal zu merken, weil die Revo-Days ja bald sind. Nein? Okay.
Doch. Dann, ich meine nur, ich hatte nicht mehr groß was zu ergänzen zu dem, was ihr gesagt habt. Revolution Days, 3. bis 12. Oktober in Berlin. Findet ihr alle Infos auf der Webseite oder Social Media. Tschüss.
Großartig. Ciao. Bis bald.
Ciao. Dann viel Spaß noch beim Interview mit Mirji.
Danke.
Ciao.
Tschüss.
Wie schön, Mirjam, dass du heute bei uns im Podcast bist. Ich glaube, es ist eine Premiere. Kann das sein?
Ich glaube, ich war schon mal da. Aber es ist schon eine Weile her.
Aber es ist lange her.
Safe mit irgendwas zum Legal Team.
Bestimmt
so.
Zu Hausdurchsuchung oder so.
Ja, genau. Kriminelle Vereinigung wahrscheinlich auch was, denke ich.
Ist ja auch ein bisschen außer Mode gekommen, Hausdurchsuchung, habe ich das Gefühl. Ich meine, wir hatten zwar letztens eine beim Widerstandskollektiv. Oder siehst du das anders von deiner Arbeit beim RATS?
Ich glaube, es ist vor allem der Druck ein bisschen weg, weil wir den nicht mehr so doll machen. Da machen sie auch weniger Hausdurchsuchungen. Ich glaube, in anderen Bereichen, zum Beispiel jetzt bei Palästina-Gruppen oder so, da sind schon Hausdurchsuchungen an der Tagesordnung.
Ja, so richtig viel.
Ich habe da keine Detailinfos, aber wir sind jetzt gerade mit dem RATS dabei, uns da in die Richtung sozusagen weiter mitzuentwickeln mit den Bedürfnissen der Bewegung und wie die sich auch irgendwie an neue Themen anpasst, dass wir da gerade schauen, dass wir unsere Strukturen so erweitern, dass wir da auch unterstützen können. Aber gerade bin ich da noch nicht so ganz nah dran. Das ist nur so Secondhand.
Okay. Es bleibt also weiter gespannt, weiter entspannt. Ja, aber ich wollte dich ja heute zu anderen Sachen was fragen. Vor allem, du hast ein Buch rausgebracht oder ein Buch rausbringen lassen von wie auch immer man das richtig sagt. Ich als Autor habe da natürlich keine Ahnung von, wie man es formuliert. Damn it. Kannst du uns ein bisschen darüber erzählen? Wie es dazu kam, wo es darum geht. Ich habe es noch nicht in den Händen gehalten und ja, das erstmal.
Ja, gerne. Das war tatsächlich einfach eine Gelegenheit, die mir in die Hände gefallen ist beim Internationalen Literaturfestival Berlin 2024, also letztes Jahr. Ja, genau. Da war ich auf einem Podium eingeladen, wegen diesen kriminellen Vereinigungsverfahren-Geschichten sind die auf mich aufmerksam geworden. Das war auch ein richtig cooles Podium. Das war zusammen mit einem Schamanen und Wortführer der Yanomami, also einer indigenen Gruppe aus Brasilien, die da im Amazonas leben, der jetzt um sie herum stirbt und versuchen dann noch zu verteidigen, was geht. Und das war sehr beeindruckend, einfach allein in Gegenwart dieses Menschen zu sein. Und ja, da habe ich mit dem auf dem Podium quasi über die Zerstörung unserer Welt und den Widerstand dagegen gesprochen und irgendwie versucht, das Ganze noch in so eine Botschaft der Liebe und irgendwie auf eine Art auch Zuversicht und Verbindung zu packen. Während Davy Kopenawa, so hieß der, einfach so war, ich habe geträumt, dass in 60 Jahren alles tot sein wird. Und dieser Riesensaal von Menschen war so, okay, lol. Naja, das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Und dieser Schamane hat eben ein Buch rausgebracht, zusammen mit einem französischen Anthropologen, so ein Hauptwerk über wie die Yanomami leben. Und das hatte der Verlag Mattes und Seitz Berlin übersetzen lassen ins Deutsche und die waren da auch anwesend. Und die haben mich dann danach angesprochen, ob ich nicht was bei denen irgendwie schreiben, was veröffentlichen will. Dachte mir so, ja klar, ist ja immer eine Gelegenheit. Wir wollen ja irgendwie auch so vielen wie möglich Plattformen irgendwie auch unseren Widerstand teilen. Und dann haben die mir die Gelegenheit gegeben, einen Essay zu schreiben in der Naturkundenreihe. Und im Prinzip war so die Prämisse, ja, sie wollen auch jetzt auf eine politische Art und Weise auf Natur blicken und da würde das doch voll gut passen. Und Inhalt ist eigentlich relativ egal, es geht irgendwie um Natur und irgendwie politischer Engel da drauf und so 50 bis 70 Seiten oder so. Und ich kann einfach schreiben, was mir wichtig ist. Und da dachte ich, ach ja, mega cool. Später hat sich herausgestellt, es ist gar nicht so leicht. Ich saß dann davor und war so, fuck, was ist mir eigentlich wichtig? Das ist so eine große Frage. So was schreibt man da jetzt nieder? Das ist irgendwie auch was Gruseliges. Ja. Also du kennst es vielleicht, aber so dieses, so Worte dann wirklich da so in eine Form zu gießen, die einfach da bleibt und dann irgendwann zu entscheiden, und das ist es jetzt, das schicke ich jetzt in die Welt raus und Leute denken so, ja, so, that's her wisdom right there. komplett weirdes Gefühl. Ich hatte dann natürlich gedacht, ich schreibe über Repression, damit kenne ich mich aus. Und habe dann aber überlegt, okay, wie mache ich das auf eine Art, dass es Leute auch interessiert, dass Menschen, die damit noch nicht viel zu tun hatten, irgendwie das nachfühlen können auch, was da abgeht. Und dachte, na gut, dann erzähle ich sozusagen meine eigene Geschichte. Was habe ich erlebt? Warum bin ich überhaupt Aktivistin geworden, wenn man das so nennen will? Was hat mich dazu bewogen? Wie hat sich das angefühlt, diese Zeit der krassen Selbstwirksamkeit, des krassen Aktivseins? Und wie hat sich das aber auch dann angefühlt, die Repression zu erfahren? Wie hat es sich angefühlt, total erschöpft zu sein? Wie hat es sich angefühlt, auch desillusioniert irgendwie ein bisschen zu sein? Und das, ja, so diese ganz aktive Phase auch wieder zu beenden. Ja, das habe ich dann alles da aufgeschrieben und dann hatte ich noch so das Gefühl, irgendwie fehlt dem noch das, was ich eigentlich sagen will.
Ja.
Und dann war das echt ein krasser Prozess. Also dieser Text hat so richtig mit mir gearbeitet und ich zurück, als ich so versucht habe, das zu finden, so die Quintessenz, die ich eigentlich erzählen will und so versucht habe, mein generelles Gefühl, das ich so zur Welt habe, irgendwie in Worte zu fassen. Auch so, dass es nachvollziehbar ist. Dieses Gefühl von, ich weiß genau, dass ich mich total freue zu existieren, dass das was mega Schönes ist und ich sehr dankbar bin für dieses Geschenk, so ambivalent es auch sein mag mit all seinem Schmerz und all seiner Liebe. Und ich darin mich entscheide, dass ich aktiv sein will und dass ich irgendwie ja versuchen will, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Mhm. Und das ist es für mich zu leben. Das ist aktives Leben. Sonst lasse ich mich nur passiv rumwerfen. Mhm. Und das ist es, was ich machen will. Wie kriege ich jetzt dieses Gefühl so verpackt nachvollziehbar? Ja. Das war ganz schön herausfordernd und am Ende ist das, was jetzt, glaube ich, bei rausgekommen ist, auch überhaupt gar nicht hier, ich habe das total alles verstanden, ich weiß, wie es läuft, Leute, bitte konsumiert meine Weisheit, sondern eigentlich teile ich darin einfach nur meine Geschichte, bis ich an den Punkt gekommen bin, wo, glaube ich, viele in meinem Umfeld und ich selbst auch ratlos sind. Und dann habe ich versucht, einen Ansatz mitzuteilen, den ich einfach gerade gefunden habe, um mit dieser Ratlosigkeit anzufangen, umzugehen. Und ich bin total gespannt, mich mit Menschen, die das jetzt lesen, und ich will auch so ein paar Treffen machen, irgendwie so, ja, Lesungen, aber eigentlich eher so Diskussionstreffen darüber, um mich mit Menschen auch über diese Fragen auszutauschen. Wie blicken wir denn auf unseren Aktivismus zurück? Bei Menschen, die auch irgendwie aktivistisch tätig waren oder so, oder auch noch sind. Und wie blicke ich denn weiter voraus auf das weitere Leben und auf die Zukunft und auf meine aktive Rolle da drin? Was für ein Gefühl habe ich dazu? Wie gehe ich das an? Wie kriege ich das gehalten überhaupt in mir drin, diese Zukunft? Und bin total gespannt, mich darüber auszutauschen. Also dieses Buch ist überhaupt gar nicht so, hier teile ich meine total klugen Gedanken, sondern eher so ein, ich habe so richtig gestruggelt, zu versuchen, einen Ansatz, wie man vielleicht mal anfangen könnte, darüber nachzudenken, zu teilen, um dann darüber mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Und da freue ich mich voll drauf, das auch zu tun.
Es gibt in dem Buch auch recht zentral einen Brief, den du verfasst hast.
Ja, der steht ganz am Ende.
Ja, genau, ganz am Ende. Könntest du dir vorstellen, den vorzulesen?
Soll ich das der Aufnahme halber jetzt machen oder spreche ich den einfach im Nachhinein ein und schicke dir das dann?
Nee, ich dachte, sprich ihn mal gerne jetzt ein, weil das macht ja auch was, sicherlich. Vielleicht können wir dann danach nochmal direkt drüber reflektieren. Vielleicht ist das ja auch so ein kleines schon Vorausblick, wie das später sein kann, wenn du deine Gespräche hast mit anderen Leuten.
Ja.
Also ich kann es mir vorstellen, als ich ihn gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, wenn ich das lesen würde, dann würde das auch in dem Moment, glaube ich, wieder was bei mir machen, weil er ja sehr persönlich ist, der Brief.
Okay, dann jetzt wieder Cut zu Aufnahme.
Nee, ich habe da, das lasse ich später drin, glaube ich.
Okay.
Ja, das ist doch.
Natürlich. Ja, ich habe jetzt auch.
Ist doch, also ist jetzt nichts Geheimes oder so.
Ich habe jetzt auch, also ich habe gerade nochmal drüber nachgedacht, auch als ich das gesehen habe, also es war, ich habe das nur über 10 Ecken dann mitbekommen, dass das in den Tagesthemenkanal geteilt wurde und hatte so ein bisschen conflicting feelings dazu, diesen Brief so isoliert zu sehen, weil der halt ganz am Ende von diesem Buch steht und ich quasi irgendwie 130 Seiten lang darauf hinführe, um die LeserInnen darauf vorzubereiten, mit diesem Brief konfrontiert zu werden. Und dann ist der einfach so auf Telegram und ich bin so, ach Mann, warum habe ich mir echt die Mühe gemacht? Aber ich sehe auch, dass der schon auch, das ist jetzt total übertrieben gewesen. Und es ist auch was anderes, glaube ich, das mit Menschen zu teilen, die sich schon total viel mit diesen Gedanken auseinandergesetzt haben und die eben diesen Werdegang hin zu dem Brief, den ich hatte, quasi auch auf ihre eigene Art erlebt haben. Deswegen kann ich den auch hier gerne vorlesen, weil ich glaube, dass das eine Zielgruppe ist, mit der das auch so funktioniert. Ich fand es nur witzig, dass ich so da so davor saß und dachte so, oh, na gut, geht vielleicht auch so. Hätte vielleicht gar nicht den ganzen Text davor gebraucht. Naja, hätte auch einfach nur den Brief veröffentlichen.
Aber es ist ja manchmal so, also nein, das glaube ich ja nicht. Und wir machen nochmal eine Sonderfolge, wo wir über die 130 Seiten davor reden. Das war jetzt eher so ein bisschen der Zeit geschuldet und ich fand es einfach sehr, sehr cool, das zu sehen, dass das Buch erschienen ist und dachte mir, lieber am Zahn der Zeit sein und überhaupt erstmal was drüber machen und dann gehen wir nochmal in die Tiefe, wann anders. Verspreche ich dir.
Ich lese aber mal die paar Zeilen, glaube ich, davor auch noch mit, die das einleiten.
Ja, gerne.
Letztens war ich beim Nieselregen im Park spazieren und in mir kreisten Gedanken und bäumten sich Gefühle auf. Es war einer dieser Momente, in denen es mir gelang, mein aktuelles Gefühl zur Welt und zu meiner Rolle in der Welt zu greifen. Ich setzte mich auf die Bordsteinkante einer Brücke und schrieb einen Brief an mich selbst. Ich kann mich darauf zurückbesinnen in Zeiten, in denen das Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung mich in die Passivität drückt. Wenn ich das Leid der Welt sehe und fühle, wenn ich mit Familie und FreundInnen über unsere Rolle in der Welt diskutiere. Dies ist ein Brief an mich und an alle, die seine Botschaft hören wollen und handeln. 20.05.2025. Es ist an der Zeit, dass wir die Realität akzeptieren. Die Realität, dass das System, in dem wir geprägt sind, uns und unsere Lebensgrundlage zerstört. Prognosen sehen eine Zukunft als wahrscheinlich an, in der 2050 nur noch 3 Milliarden Menschen auf der Erde leben. Heute leben über 8 Milliarden Menschen. Ich erkenne an, dass ich eine der Menschen bin, die gerade noch von diesem System und der Zerstörung profitieren. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass ich eine dieser 3 Milliarden Überlebenden sein werde. Das fühlt sich furchtbar ungerecht an. Aber ich habe keine individuelle Schuld an der Zerstörung. Ich bin nun mal Teil dieses Systems. Schuld und Scham werden mich nur lähmen. Ich bin Komplizin in diesem System, das muss ich akzeptieren. Und aus dieser Akzeptanz meiner Komplizenschaft resultiert mein Teil der kollektiven Verantwortung, es ab sofort besser zu machen. Die Frage ist nicht, ob dieses ausbeuterische System zusammenbricht, sondern wann. Die Frage ist auch, wann die Menschheit ihre kollektive Verantwortung endlich übernimmt. Ich persönlich kann dazu beitragen, indem ich verstehe, dass dieses zerstörerische System auch in mir lebt und ich es auch in mir töten muss, damit die Welt leben kann. Unvorstellbares Leid liegt in unserer Zukunft. Aber es nützt uns nichts, wenn wir davor weglaufen oder uns davon lähmen lassen. Wenn wir unsere Komplizenschaft und unsere Verantwortung akzeptieren und die überwältigende Trauer zulassen, die damit einhergeht, dann kann aus dieser Trauer Verbindung entstehen und die Hoffnung, mit Kreativität und Liebe eine neue, eine bessere Welt zu schaffen. Als mein Vater überraschend gestorben ist, habe ich überwältigende Trauer gespürt. Eine Woche lang habe ich mit meinen 5 kleinen Geschwistern zusammengekuschelt in einem Matratzenlager auf dem Fußboden im Zimmer meines kleinsten Bruders geschlafen. Die Trauer und das gemeinsame Leiden hat uns zusammengeschweißt und verbunden, wie ich es mir nie hätte vorstellen können. Mit seinem Tod hat unser Vater uns das größte Geschenk seines Lebens gegeben. Seine Liebe für uns spüren wir nun tief verankert in unserer Verbindung. Es ist diese tiefe und aufrichtige Liebe, die mir Hoffnung gibt. Es ist Zeit, den Schmerz zuzulassen, damit wir wieder die Kraft der Liebe spüren und mit ihr und durch sie in Aktion treten können. Keiner von uns kann genau voraussagen, geschweige denn sich vorstellen, wie die Zukunft wirklich aussehen wird. Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass die Zukunft das sein wird, was wir aus ihr machen. Und was wir brauchen, ist eine Welt, die mit Liebe und nicht mit Gier geformt wird. Die Zukunft liegt auch in meinen Händen. Das ist ein gruseliger Gedanke, aber auch ein aufregender. Liebe und Mut, Mirjam.
Danke dir. Ja, du hast es jetzt relativ schnell auch vorgelesen. Hast du den schon oft gelesen, vorlesen müssen? I don't know,
nee, das war das erste Mal tatsächlich, dass ich den vorgelesen habe. Ja.
Jetzt aber. Das erste Mal? Nein, Premiere.
Ja.
Wie geht's dir jetzt danach?
Ich glaube, ich hatte gerade im Moment nicht so den Raum, da jetzt emotional nochmal wieder voll reinzugehen. Dafür bin ich gerade zu sehr zwischen verschiedenen Sachen. Und jetzt gleich, nachdem wir die Aufnahme hier machen, muss ich auch wieder woanders hin und so. Da hatte ich gerade nicht so den Raum, mich drauf einzulassen. Vielleicht ist es deswegen auch ein bisschen schnell geworden, weil ich sozusagen gar nicht so richtig da sein konnte, gerade mit den Worten selbst. Ja. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon ein paar Mal, seit ich den da geschrieben habe, auch schon ein paar Mal wieder den durchgelesen und das irgendwie nochmal, immer mal wieder so richtig gefühlt. Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, mal in so einem Moment, wo man so das, also ich glaube, das kennen wir ja alle, so diese Momente, wo ich auf einmal so mit mir und der Welt so richtig kurz verbunden bin, wo sowas einklickt und ich auf einmal so ein Gefühl habe, so stimmt, das ist es, so fühlt sich's an. Das mal in so einem Brief oder was auch immer für ein Format, Tagebucheintrag festzuhalten und sich da dann auch immer mal wieder drauf einzulassen, das nochmal zu lesen, finde ich irgendwie total wertvoll.
Ja, ich sehe das total. Also auch überhaupt dieser Punkt, also sich verbinden mit der Welt und dem Schmerz und so, ist ja auch was, wenn wir das jeden Tag 24/7 machen, dann drehen wir durch, ne? So, also ich glaube, die Alltagsverdrängung brauchen auch wir und haben auch wir. Ich glaube, wir haben einfach einen Weg gefunden, den Kanal trotzdem immer wieder aufzumachen und immer wieder halt so die Augen zu öffnen vor dem krassen Leid, was jetzt schon da ist und was uns noch weiter bevorsteht. Ich habe mich eine Sache so vom Faktischen gefragt. Du sagst von Prognosen 2050, kannst du da was zu sagen, wo du das mit her hast? Also, dass sozusagen dann die Menschheit so sehr dezimiert
ist? Das habe ich so ein bisschen aus mehreren Orten. Also ich bin da nicht so super wissenschaftlich exakt vorgegangen, weil diese ganzen Prognosen werden eh immer alle wieder übertroffen und es gibt so viele unterschiedliche und am Ende müssen wir uns einfach darauf einlassen, was passiert. Dieses konkrete Szenario kommt tatsächlich, also wird in dem Buch Hospicing Modernity gezeichnet, das ich gerade mit einem Lesekreis lese und sehr beeindruckend und wichtig finde, gerade für mein Leben, um genau das zu machen, dieses mich mit dem System und wie es mich geprägt hat, auseinanderzusetzen. Und da wird dieses Szenario aufgemacht, um eben zu fühlen, was macht das mit mir? Und ich hatte dann nur einmal so grob rumgeguckt in so irgendwelchen Reports und keine Ahnung, ob das noch irgendwo anders so ähnlich auftaucht. Und das ist auf jeden Fall ein Szenario, das mit unterschiedlichen Zeiträumen, unterschiedlichen sozusagen Zahlenintensitäten auftaucht. Mir kommt zum Beispiel persönlich 2050 auch ganz schön nah dran vor. Gleichzeitig ist es, glaube ich, nicht auszuschließen. Ja. So, wir sind in einer Zeit, wo Kriege passieren können. Das ist nicht nur, also es würde ja nicht primär über Kipppunkte passieren, wo sowas wie Corona vielleicht nochmal in schlimmer. Und deswegen, ich glaube, es ist in dem Fall gar nicht so relevant, ob das jetzt genauso eintreffen wird. Das ist so ein total in uns auch sozialisiertes Bedürfnis. Ich will jetzt die Wahrheit wissen. Ich will genau wissen, worauf ich mich einstellen kann, weil dann fühle ich mich schon sicherer, selbst wenn es total schlimm ist. Sondern es ist eher gedacht als ein Gedanke, der in mir eine Auseinandersetzung hervorrufen kann, der nicht unmöglich ist, der auch genauso wahr ist wie auch andere Szenarien, die wir uns jetzt überlegen können, weil jetzt wissen wir es halt noch nicht. Und ja, dem wir uns dann einfach mal stellen können als eine der Optionen, die passieren können.
Stellen ist ein gutes Stichwort. Du hast ja auch gesagt, etwas in dir töten oder dieses System auch in dir töten. Das klingt ja auch ein bisschen brutal und klingt auch, als würde man einen Teil von sich und auch wenn es ein Teil ist, den wir selber nicht sehr mögen, auch irgendwie abschotten. Ist es das oder ist es was ganz anderes, was du damit meinst?
Doch, ich glaube, es ist schon das. aber es ist nichts, was brutal sein muss und sollte. Ich glaube, wenn wir das auf einer brutalen Art angehen, wenn wir so sagen, so oh, dieser Teil von mir zum Beispiel, der rassistisch ist, der ist total schlimm, der muss sterben, den ignoriere ich jetzt weg, damit ist der Teil nicht gestorben, dann ist der einfach irgendwo in meinen Hintergrund gerückt und arbeitet aber genauso weiter, wie er davor gearbeitet hat und ich verdränge den genauso, wie wir so gut sind, bei allem das zu verdrängen, sondern töten ist in dem Zusammenhang, es ist nicht das sensibelste Wort, das sehe ich ein, eher so liebevolle Sterbebegleitung. Also so ein.
Also sterben lassen.
Ne? Genau, aber ich glaube, es stirbt halt nicht unbedingt von selbst. Also das System im Außen vielleicht schon, weil es ist einfach super unnachhaltig und ein System, das auf Gewalt und auf Extraktivismus baut, das kann nicht ewig so weitergehen. Aber das, wie es in mir das geformt hat, muss ich halt erstmal überhaupt die Ruhe finden und anfangen, darüber nachzudenken und auch Hilfe von Perspektiven von außen einholen, zum Beispiel dieses Hospice Modernity Buch, und darüber erkennen, auf welche Arten und Weisen ich in mir von diesem System geformt bin, die mir eigentlich nicht gefallen, und dann lernen und mich langsam anderen Möglichkeiten öffnen, was sind denn andere Arten und Weisen, wie ich der Welt begegnen kann und meinen Mitmenschen. Und das dann einfach langsam, es ist ein langsamer Prozess des Verlernens und des Neulernens. Und wo wir einfach auch eine Fehlerkultur uns selbst und anderen gegenüber brauchen, die liebevoll ist und wo wir da einfach wirklich präsent drin sind in dieser Entwicklung. Das ist, glaube ich, das, was ich damit meine und was es auch zu einem aktiven Prozess macht. Ich kann nicht einfach nur darauf warten, dass ich jetzt einfach, weil ich sage, ich bin total woke, auf einmal auch voll die Antirassistin bin, sondern das ist harte Auseinandersetzung damit, wie es sich anfühlt und was es für mich bedeutet, gerade weiß zu sein in dieser Zeit und wie ich anders mich verhalten kann. Und das ist ein richtig mühsamer Prozess. Und ich glaube, das ist was mir viel wichtiger geworden ist in letzter Zeit, dass es nicht reicht gerade, dass wir einfach nur nach vorne kämpfen und irgendwie versuchen, Druck auf die Regierung aufzubauen. Das ist ein wichtiger Teil von der Veränderung der Welt, sondern es ist auch total wichtig, diese Reflexionsprozesse durchzugehen, unsere Privilegien zu reflektieren, aber auch, wie wir eben als Teil dieses Systems geformt sind und was sich eigentlich verändern muss, um auch überhaupt uns vorstellen zu können, wie es besser sein kann. Und ich glaube, das ist total wichtig und wirklich ein Prozess, in den wir als Klimabewegung auch, es höchste Zeit ist, dass wir da kollektiv reintreten in diesen Prozess.
Ja, ich kenne die Diskussion witzigerweise aber auch schon seit, nicht aber, sondern schon seit ein paar Jahren. Und ist natürlich immer ein bisschen die Gefahr, dass wir uns eventuell in zum Beispiel Identitätspolitik verlieren. Wo ich voll mitgehe, ist auf jeden Fall, dass es ein mühsamer Prozess ist, vielleicht auch ein schmerzhafter Prozess.
Auf jeden Fall, da stimmt Töten dann auch wieder.
Ja, und vielleicht aber noch einen zum Abschluss noch eine ganz andere Richtung, weil du ja auch davon schreibst, so wie hat denn deine Familie darauf reagiert, auf das Buch und auch auf den Brief? Ich weiß, dass ja sogar zwei deiner Geschwister selbst in Protesten mit in Blockaden waren, die auch heftig in Berlin waren, diese Blockaden. Ja. Seitdem habe ich sie nicht nochmal in Blockaden gesehen. Genau, wie hat denn deine Familie auf das Buch und den Brief reagiert?
Also meine Mutter hat es gelesen auf jeden Fall, das Buch, und war sehr, also sie hat mir, glaube ich, nur geschrieben, dass sie total berührt ist und stolz, was natürlich süß ist zu hören.
Ja.
Und meine Geschwister wollten es jetzt auch lesen, weiß ich aber noch gar nicht, ob das passiert ist. Ich wollte es jetzt auf jeden Fall auch meiner Oma geben. Das ist so die einzige Person aus meiner Familie, der ich nicht, also die zum Beispiel nicht weiß, dass ich im Gefängnis war und dass ich wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung verfolgt werde, weil ich so dem Konflikt aus dem Weg gegangen bin und die sich jetzt gewünscht hat, da mal mehr mitgenommen zu werden. Und da habe ich jetzt natürlich eine gute Gelegenheit, mal außerhalb eines Streitgesprächs da ihr sozusagen meine ganze Argumentation darzulegen. Aber bin ich auch ein bisschen aufgeregt, wie sie darauf reagieren wird, auf jeden Fall.
Ach schön, da können wir dann beim nächsten Mal drüber reden. Wenn ich es dann auch gelesen habe und wir eine Sonderfolge dazu machen.
Yes.
Schön. Ja, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dich so sehr geöffnet hast. Das werden ja auch viele Menschen hören. Natürlich auch die Polizei in Frankfurt und das überhaupt die Ermittlungsbehörden in Frankfurt. Bitte was?
Grüße gehen raus,
ganz genau. Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast.
Wir haben ja
der Brief ist auch für euch gedacht. Running Gag, seit unser Podcast in den Ermittlungsakten auftaucht zu den Oil Kills Protesten letztes Jahr in Frankfurt. Das war's soweit.
Okay, tschüss.
Ich danke dir und bis ganz bald. Tschüss.